Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg, mein Name ist Lennart Klintwort.
Und ich bin Benita Radjen und Sie hören eine neue Folge der PBM Kapitalansage.
Ja, Benita, wir beide mal wieder vor den Mikrofonen und vor uns liegen ein paar wirklich spannende Themen.
Genau, Lennart, du warst ja vor einiger Zeit in Köln und warst dann nicht nur das erste Mal in deinem Leben im Dom, war ich übrigens voriges Jahr auch und auch im Dienste unseres Magazins nach dem Private Banking Kongress. Aber für dich war es am gleichen Tag auch deine Premiere bei der Barminia Gotha Asset Management.
Ja, und irgendwie eine sehr frühe Premiere oder eine sehr zeitgerechte. Den Vermögensverwalter gibt es zumindest in der Form ja noch gar nicht so lange. Die Versicherer Barminia und Gotha fusionierten erst abschließend zum 3. September 2024. Nun hatte ich 50 Milliarden Gründe, da mal vorbeizuschauen. So viel Euro verwaltet der Asset Manager nämlich derzeit.
Eine gewaltige Summe. Wen hast du denn da genau getroffen?
Christoph Kessler und Anton Buchert, die beiden verantworten federführend die Geschicke bei Barminia Gotha HM, zumindest noch, denn an dem Tag, an dem wir sprachen, kam dann auch offiziell heraus, dass Kessler Ende Juni in den Ruhestand gehen wird. Auch deshalb war die Stimmung mitunter sehr gelöst, aber davon dann mehr im Hauptteil und nach unseren News.
Fangen wir direkt mit Frankfurt an. Bei der Deutschen Bank gibt es einen größeren Abgang zu vermelden. Ein komplettes Private Banking Team hat das Institut verlassen.
Heißt, wie viele Leute genau?
Es sind gleich 5 Mitarbeiter, die gekündigt haben. Angeführt wird das Team von Davut İskenderoğlu, der zuletzt als Leiter Private Banking ein Team in Frankfurt geführt hat.
Und wer gehört noch dazu?
Neben İskenderoğlu haben auch Michael Schützendiebel, Piero Abuscato, Dennis Jahn und Konstantin Urak gekündigt. Ich hoffe, die Namen habe ich jetzt alle einigermaßen richtig ausgesprochen. Alle 4 waren als Relationship Manager tätig und haben mit vermögenden Privat- und Unternehmerkunden sowie Family Offices und Stiftungen gearbeitet.
Das ist ja ein ziemlicher Aderlass, um das Wort mal aus der Mottenkiste zu holen. Wie lange waren die denn bei der Deutschen Bank beschäftigt?
Das ist das Bemerkenswerte. Alle waren jeweils mindestens 10 Jahre für die Deutsche Bank tätig. Die Bank hat sie nach der Kündigung auch freigestellt. Wohin es das Team zieht, ist noch nicht bekannt.
Und sagt denn die Deutsche Bank irgendwas dazu?
Eine Sprecherin hat die Kündigung bestätigt und darauf verwiesen, dass man an einer Nachbesetzung arbeite. In Frankfurt arbeiten ja mehrere Private Banking Teams für die Deutsche Bank. Aber in den vergangenen Jahren wurden auch schon Filialen geschlossen. Bleiben wir noch bei Personalien. Bei der DZ Privatbank tut sich ja auch einiges. Das Wort Personalkarussell ist gefallen.
Ja, die Umschreibung kann man dafür in der Tat wieder mal aus der Mottenschublade holen. Die DZ Privatbank hat uns gleich 7 Personalwechsel auf Führungsebene mitgeteilt. Da wurde befördert, neu besetzt und es kommen auch externe Zugänge dazu.
7 auf einen Streich, das erinnert an die Brüder Grimm. Wer wurde denn konkret befördert?
Befördert wurde Michael Miller, Patrick Lang, Thorsten Kröff und Michael Lemke. Dazu kommen im Juli noch 3 externe Neuzugänge, Stefanie Ernst, René Dücker und Christian Zichon.
Lass uns das mal aufdröseln. Was übernimmt denn Patrick Lang?
Lang ist neuer Bereichsleiter für den Vertrieb im Private Banking und Luxkredit, und zwar für Deutschland, Luxemburg und die Schweiz. Er übernimmt das von Vorstand Arash Sharifi. Lange war bereits seit 2021 Niederlassungsleiter in Stuttgart.
Weiß man denn auch, wer auf ihn in Stuttgart folgt?
Das macht dann wiederum Michael Miller, der schon seit 2017 als Vermögensverwalter bei der DZ Privatbank in Stuttgart arbeitet. Der kommt übrigens von der Volksbank Mittlerer Neckar, bei der er über 16 Jahre tätig war.
Du hast auch die externen Zugänge bei der DZ Privatbank namentlich erwähnt. Von wo kommen die denn?
Interessant ist René Dücker, der von der Commerzbank kommt. Er war dort knapp 19 Jahre und zuletzt Leiter Unwi und Family Offices. Bei der DZ Privatbank wird er den Ausbau mit Großkunden und Family Offices verantworten. Stefanie Ernst kommt von der Deutschen Bank und wird ab Juli die Region Mitte leiten.
Und zum Abschluss noch eine besondere Personalie aus München. Die Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung hat erstmals einen hauptamtlichen kaufmännischen Vorstand berufen.
Das klingt geradezu nach einer historischen Entscheidung. Wer ist es denn geworden?
Stefan Fritz hat die Position seit April inne. Er ist damit auch Stellvertreter von Isabel Pfeiffer-Pünsken, der Vorstandsvorsitzenden. Fritz folgt auf Martin Reinke, ein Medizinprofessor, der die neu geschaffene Position noch ehrenamtlich ausfüllte.
Was bringt Fritz denn für einen Hintergrund mit?
Er ist sozusagen ein echter Stiftungsexperte. Fritz, der für uns auch bereits sehr lesenswerte Fachartikel verfasst hat, leitete bei der Hypovereinsbank von 2011 bis 2016 das Stiftungsmanagement und promovierte zu dem Thema Stifterwille und Stiftungsvermögen. Zuletzt war er Geschäftsführer mehrerer Stiftungen des Erzbistums München und Freising.
Die Umstrukturierung bei der Siemens-Stiftung war ja auch eine Reaktion auf Kritik, oder?
Genau, 2023 gab es die Kritik an den Finanzstrukturen und Governance. Die neue Struktur mit hauptamtlichem Vorstand soll über mehr Transparenz verfügen. Fritz hat uns übrigens mitgeteilt, dass er zudem die Portfoliomodernisierung weiter vorantreiben will, unter anderem mit verstärktem Fokus auf Spezialfonds.
Wie groß ist denn das Vermögen, das da verwaltet wird?
Die Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung soll über ein Vermögen von mehr als 600 Millionen Euro verfügen. Die Stiftung fördert seit 1960 die Wissenschaften und vergibt Stipendien an Wissenschaftler aus aller Welt. Kommen wir zum Hauptteil unserer Folge und deinem Aufenthalt bei der Barmenia Gotha oder besser gesagt dem Asset Manager der jüngst fusionierten Versicherer. Erzähl doch mal.
Es war sehr interessant und vor allem herzlich und freundlich, kölsche Lebensart, sage ich jetzt einfach mal. Ich fühlte mich da wohl, auch weil die beiden bei vielen spannenden Themen kein Blatt vor den Mund genommen haben.
Jetzt machst du es spannend, also gleich mal eine Frage. Warum fusionierten Gotha und Barmenia denn?
Zum einen, weil es bei den Geschäftsfeldern, die Aufteilung der Kundengruppen und Sparten, kaum Überschneidungen gibt. Anton Buchards erster Gedanke, als er von den Fusionsplänen erfuhr, war, dass man schon früher hätte darauf kommen können. Dann gab es aber auch noch einen Kostenaspekt. Der fusionierte Versicherer kann nun einen dreistelligen Millionenbetrag in die doch etwas, wie bei den meisten Versicherern, angestaubte IT investieren.
Und dann ist klar, dass die Investitionen so groß sind, dass es eine Frage der Größe ist, ob man sich das leisten kann. Und um sich das leisten zu können, braucht es große Budgets. Große Budgets müssen relativ zur Größe der Beitragseinnahmen sein. Und dazu ist so ein Merger einfach perfekt.
Sagt Kessler dazu. Dass Barmenia und Gotha nun eins sind, hat für ihn aber noch einen weiteren elementaren Vorteil.
Das ist ein Unterschied, wenn wir rekrutieren. Wir kriegen Bewerbungen, sag ich mal, die hätten wir vorher so nicht gekriegt.
Ja. Ein gutes Personal zu bekommen, sei laut Kessler nämlich extrem schwierig. Der War of Talents ist in Deutschland längst angekommen und Versicherer, aber auch Asset Manager stehen in harter Konkurrenz.
Also jemand, der, ich sag mal, an einer guten Uni ein Einser-Kandidat ist, der entscheidet sich für, ich sag mal, Beraterbranche oder für eine KI-Branche oder für andere Themen.
Die Aussicht auf eine zeitgemäßere IT und mehr gute Bewerbungen sind ja schon mal gute Punkte. Hat sich denn auch etwas in der täglichen Arbeit der beiden verändert?
Die schiere Größe Barmenia Gotha verwaltet, wie bereits erwähnt, 50 Milliarden Euro, verschaffe auch Zugang zu anderen Managern, also externen Asset Managern. Man sei in Deutschland unter den Top 10 der Asset Manager in der Versicherungsbranche. Im Private Equity gab es beispielsweise Anbieter, die früher nicht zur Gotha kamen, weil sie zu klein war. Die sehr guten Private Equity Manager sind in der Regel halt an sehr großen Tickets interessiert. Die Qualität der Manager, mit denen jetzt verhandelt wird, auch über Gebühren, sei besser geworden, heißt es von Buchardt und Kessler. Inwieweit die beiden in die einzelnen Anlageklassen investieren können, das hat sich allerdings nicht wirklich verändert. Also ihr Daily Doing, sage ich jetzt mal.
Wie kann ich das verstehen?
Man sei halt in erster Linie immer noch für den Konzern Dienstleister, mache das Asset Management für die Risikoträger. Zum Großteil ist das ein Liability-getriebenes Geschäft.
Also wir können natürlich jetzt schon sagen, dieses oder jenes sehen wir jetzt zurzeit als sehr attraktiv an. Das hilft uns aber nicht weiter, wenn eine Lebensversicherung kommt und sagt, ja, ist schön, dass ihr jetzt in den Aktien große Chancen seht, aber wir haben keine Risikotragfähigkeit, um da wirklich ein großes Portfolio zu haben.
Sagt Anton Buchardt. Es gehe also weniger darum, wo man hinwolle, sondern wo man aus der ALM-Analyse heraus hin könne.
Ein Punkt würde mich noch interessieren. Gotha und auch Barmenia sind ja seit Jahren sehr nachhaltig unterwegs. Wie ist die Meinung zu ESG-Berichtspflichten und Co.?
Nachhaltigkeit ist ein Herzensthema von beiden. Die Komplexität, wie so oft im Markt gehört, von allen Seiten müsse allerdings zurückgedreht werden.
Ich glaube, alle haben begriffen, aus der Praxis raus, aber inzwischen auch in der Politik, dass dieses Berichtswesen hoffnungslos ausgeufert ist.
Für Buchardt muss die Nachhaltigkeitsberichterstattung hochautomatisiert werden, auch in der Kapitalanlage. Das händisch zu stemmen sei illusorisch und für hochqualifiziertes Personal zudem frustrierend. Beide sprechen Punkte an, die seit Jahren in der Kritik stehen, wie beispielsweise das Lieferkettengesetz, sind aber nicht frustriert über verlorene Jahre, sondern sehen den Ball auch in der eigenen Hälfte.
Ich glaube, wir müssen einfach aufhören, uns immer gegen alles zu wehren. Wir müssen einfach besser werden.
Und besser werden sollte jeder ja immer wollen, auch wir hier in der Kapitalansage. Deshalb gilt wie immer, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Hinweise oder Fragen an die Redaktion haben, melden Sie sich gern per Mail an redaktion@private-banking-magazin.de oder auch über LinkedIn.
Und alle News, über die wir heute gesprochen haben, verlinken wir in den Shownotes.
Genau, und da findet man dann auch dein Interview als Zweiteiler auf unserer Online-Seite. Du hast mit den beiden ja noch über Trump, KI und vieles mehr gesprochen.
So sieht das aus. Und damit sind wir am Ende dieser Folge der PBM Kapitalansage und verabschieden uns wie immer mit einem Tschüss aus Hamburg.